So, ich hatte es schon kurz gesagt, wir beschäftigen uns mit Randfiguren des Neuen Testaments. Menschen, von denen außer ihrem Namen kaum irgendwas bekannt ist. Kurz und knapp, auf den ersten Blick oft nichtssagend, auf den zweiten Blick dann oft hochinteressant, wenn man mal genauer hinschaut. Aquila und Priscilla haben wir betrachtet, ein Ehepaar aus dem Neuen Testament, das als erstes mal nur dadurch aufhört, dass sie ganz oft umgezogen sind. Und man dann irgendwie gucken musste, so, was stand dahinter, warum, was ist bei denen eigentlich passiert? Caro hat über Junia gepredigt, eine Frau, von der man auch nicht viel mehr weiß als von ihrem Namen, als ihren Namen. Letzte Woche ging es um Barnabas und um den geht es jetzt nochmal. Kurze Wiederholung, dass wir wieder drin sind. Zum ersten Mal taucht Barnabas im Neuen Testament in Apostelgeschichte 4 auf. Wir sehen ihn mittendrin in der ersten Gemeinde, in dieser neu entstandenen Gemeinschaft von Menschen, die alle an Jesus Christus glauben. Und diese junge Gemeinde nimmt die Botschaft von Jesus und dem neu entstehenden Himmelreich Gottes, das jetzt kommt, nimmt sie so ernst, dass sie das sofort miteinander ganz praktisch leben. Nämlich, indem sie alles, auch materielle Dinge, miteinander teilen, sodass Reiche etwas abgaben. Man schaut, wer bedürftig war und jeder so viel bekam, wie er zum Leben brauchte. Und das heißt, lieber Barnabas, in Apostelgeschichte 4, einer der Spender, war der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn auch Barnabas. Dieser Barnabas hatte seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gegeben. Barnabas setzt also was ein für sein Glauben, für diese Gemeinde, zu der er gehört. Da gab es so viele Leute um sie herum, die ganz konkret heute Unterstützung brauchten. Er sah, die Not war groß und er verkauft kurz entschlossen seinen Acker, gibt das Geld den Aposteln und sagt, macht was Gutes damit. Gedanke dahinter, Barnabas hatte als gläubiger Jude ein Leben lang auf den Messias gewartet, aber als er Jesus begegnet, erkennt er, das ist er. Der Messias, auf den ich immer gewartet habe, ist gekommen und jetzt gibt es nichts mehr zu warten. Ich bin am Ziel. Jesus und seine Sache ist mein Ziel. Dafür war dieser Acker da. Dafür ist alles da, was ich eigentlich in meinem Leben bisher schon auch gemacht habe. Und für ihn will ich jetzt mein Leben einsetzen, für ihn verkaufe ich auch gern meinen Acker und gebe das seiner Sache. Wir hatten letzte Woche gesehen, die Glücksforschung des 21. Jahrhunderts sagt, das Empfinden von Glück ist bei uns Menschen eng verbunden mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir Menschen empfinden Glück, wenn wir uns ganz für eine Sache einsetzen, die wir als sinnvoll erkannt haben. Und wir haben uns letzte Woche deswegen gefragt, bei all dem, womit wir uns heutzutage so beschäftigen, nicht wahr? Was ständig kommt und geht, die Schlagzeilen, die Trends, die alles, wofür wir gestern geschwärmt haben, was heute wieder hip ist, was morgen angesagt ist, sind wir dabei wirklich die weiseren Menschen gegenüber diesem Barnabas? Er zeigt uns, es ist nicht das Schlechteste, wenn man in seinem Leben was gefunden hat, für das man so brennt, dass man bereit ist, alles einzusetzen und zu opfern. Und Jesus Christus ist derjenige, der Einzige, der es wert ist, dass ich alles auf ihn setze. Zweite Stelle mit Barnabas hatten wir uns angeschaut, Apostelgeschichte 9. Wir lesen, wie der fanatische Christenhasser Saulus dem auferstandenen Jesus in einer Erscheinung begegnet, wie Saulus' Leben sich um 180 Grad dreht und er zum Apostel Paulus wird. Problem, keiner glaubt ihm. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen, aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich Christ geworden war. Keiner glaubt, dass diese Umkehr von diesem Saulus wirklich echt ist. Alle laufen weg, alle haben Angst. Es heißt im nächsten Vers allerdings, endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln, berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Wieder verhält Barnabas sich besonders. Alle fürchten sich vor Paulus, alle laufen weg, gehen lieber auf Abstand, aber Barnabas geht geradewegs auf ihn zu, er nimmt sich seiner an. Er ist also ein Mann, der nicht lange rumfackelt, sondern der auch einmal ein Risiko eingeht. Und er ist damit Vorbild für uns, auch mal ein Risiko einzugehen in dem kleinen Bereich, in dem ich eben meine Herausforderungen und meine Baustellen habe. So, bis hierhin die Wiederholung so von dem, was wir letzte Woche gehört haben. Ich möchte jetzt uns noch zwei weitere Gedanken mit hineinnehmen. Denn aus diesem Schritt des Barnabas, den er hier gemacht hat, dass er zu diesem umstrittenen Saulus Paulus hingeht, den Dialog sucht, dass er vermitteln will, da können wir auch noch was anderes ablesen. Ich habe das so mal beschrieben, Barnabas ist jemand, der auch in kontroversen Diskussionen den Blick für den Menschen behält. Lass uns mal versuchen, uns so ein bisschen hineinzuversetzen in die Stimmung dort in der Gemeinde. Das war ja alles nicht so ganz einfach. Die Meinungen in der Gemeinde waren gespalten. Die einen dachten so, die anderen dachten so. Es waren Leute, die erzählten, dieser Saulus hat sich bekehrt. Großes Wunder, ganz toll. Lass ihn uns doch reinnehmen hier bei uns. Der ist jetzt ganz anders als früher, der ist Jesus begegnet. Aber die allermeisten standen diesen Berichten ja skeptisch gegenüber. Die hatten einfach Angst, dass Saulus die Verstecke ausspionieren will, um sie effektiver verfolgen zu können. Und sie werden den Barnabas sicherlich für verrückt erklärt haben, als der sich diesem Saulus tatsächlich nähert, als der tatsächlich diesen Schritt zu ihm hingeht und sich dann auch noch für ihn verwendet. Nur, dass wir das mal wahrnehmen, wie es so in der Gemeinde damals wohl ausgesehen hat, auch wenn die Gemeinde es in manchen Punkten ja ganz gut hinbekam, dieses nahe herbeigekommene Himmelreich Jesu miteinander zu leben, nämlich durch Gütergemeinschaft, die Reichen gaben etwas, damit die Ärmeren etwas bekommen konnten. Das war alles ganz toll, aber es gab hier eben auch Uneinigkeit, wie man mit dieser oder jener Sache umgehen sollte. Es war also nicht alles nur eitel Sonnenschein da in der Urgemeinde, sondern das war auch eine zwiespältige Angelegenheit. Aber sehen wir, Barnabas geht trotzdem inmitten dieser gespaltenen Stimmung auf den Saulus zu und er will trotzdem das Beste aus der Sache machen. Was ich so fantastisch finde bei ihm ist, er sieht in dieser ganzen Diskussion von Ja und Nein und richtig und falsch und das sollte man so sehen, das sollte man so sehen, er sieht in dieser ganzen Diskussion den Menschen. Den Menschen selber, den Saulus selber. Er fragt sich wohl, was macht das mit ihm, wenn man ihn jetzt von vornherein abschreibt? Wenn man ihm nicht glaubt? Wenn man über ihn redet statt mit ihm? Barnabas sieht in all dem den Saulus selber. Man erkennt das an diesen Worten, die hier gewählt werden. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Fast so, als sei das aus der Sicht des Saulus geschrieben. Richtig so eine Erleichterung, so ein Stein vom Herzen. So endlich glaubt mir einer. Endlich stellt sich einer zu mir. Endlich erbarmt sich mal einer. mir ist so dieser Vergleich in Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal umziehen musstest oder alleine die Schule wechseln musstest. Ich hatte diese Situation mindestens einmal in meinem Leben, als wir von Segeberg nach Hamburg umgezogen sind. Da war ich 16 Jahre alt und musste quasi als 16-Jähriger noch die letzten 2 Jahre Realschule nochmal auf eine ganz neue Schule wechseln. Und ich weiß nicht, wer es von euch so nachvollziehen kann. Es gibt so Szenen, gerade so aus den ersten 2 Tagen, die habe ich bis heute nicht vergessen. Die sind völlig nichtssagend. Da stehst du einfach in einer Ecke so für dich alleine und da ist jetzt gar nichts groß passiert. Aber das hat sich für dich so eingebrannt. Du hast das so im Kopf, das vergisst dein ganzes Leben nicht. Also zum Beispiel dieser Moment, wo du das erste Mal in deine neue Klasse kommst und die Frage ist, wo darfst du dich hinsetzen? Wer will den Neuen neben sich haben? Ja, vielleicht habt ihr auch noch so ein Bild vor Augen, so, ne? Die Klasse vor sich, alle drehen sich um. Wo darfst du dich jetzt hinsetzen? Oder die erste Pause habe ich immer noch so im Kopf. Das war ja bei Katrin auf der Schule da. Die kannte mich ja damals auch schon und so, aber wir beide hatten noch kein Wort miteinander gewechselt. So weit waren wir noch nicht. So die erste Pause alleine auf dem Schulhof. Wo kannst du dich jetzt hier dazustellen? So überall Grüppchen, alle kennen sich, alle reden, alle lachen, machen Insider-Witze, die du nicht verstehst und alle drehen dir gefühlt den Rücken zu. Wie froh wärst du, ich sage nicht, dass es bei mir so war, aber wie froh wärst du, wenn einer sich aus der Clique löst, zu dir rüberkommt und sagt, nun mal, keine Angst, die beißen alle nicht. Komm mal mit rüber, ich stell dich vor, und dann geht er mit dir rüber und sagt, das ist der Thomas, der ist neu hier, ich habe mit ihm gesprochen, der ist ganz okay, von jetzt an ist er einer von uns. Was für eine Erleichterung, so wenn einer für dich den Türöffner macht, wenn einer die Brücke baut und dich mit hineinnimmt. Ich habe so empfunden, das ist Barnabas. So einer ist Barnabas, der sieht den Menschen in dieser ganzen Diskussion, die ja vielleicht auch theologisch geführt wurde, nicht wahr? Ob das mit dieser sogenannten Bekehrung von Saulus alles so echt war? Ob der da auch wirklich den Herrn Jesus in seinem Herzen angenommen hat? Ob bei dem im Glauben mit Jesus alles auch so stimmt oder ob da noch was fehlt oder ob das überhaupt ein Trug ist? Barnabas sieht durch all diese Bedenken und Argumente und Anfragen hindurch den Menschen. Wie ist das bei uns, wenn Menschen in die Gemeinde kommen? So Gäste bitte ich jetzt mal wegzuhören, das geht jetzt die anderen an. Die will ich jetzt mal einmal hier mir vorknüpfen. Wie begegnen wir ihnen? Wenn Menschen zum Beispiel aus anderen Gemeinden kommen, was ist dann wichtig? Muss man dann als erstes mal so die Unterschiede herauskitzeln? So, was ist bei euch denn anders? Ne? Wie seht ihr denn das oder das oder das? Und wir stehen da ganz anders zu oder so? Und ist denn das wichtig? Ist das das Erste, was man erstmal so den anderen mal so abklopfen, nicht wahr? Ist denn das auch alles so echt? Und wo kommt denn der so her und so? Oder schaffen wir es auch Menschen einfach nur bei uns mal hier mit hineinzunehmen, als erstes mal den Menschen zu sehen, als erstes mal zu sagen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du uns gefunden hast und dass du überhaupt die Traute hattest, hier deinen Fuß über die Schwelle zu setzen. Das ist ja schon so eine Sache wie in der Schule, oder? Ja, das erste Mal zu gucken, oh, wo bin ich denn hier? Wollen die mich hier überhaupt haben? Oder kann ich am besten gleich wieder zu gehen? Wir freuen uns, dass du dir dabei sein möchtest. Herzlich willkommen, wirklich herzlich willkommen, egal wer du bist. Und dass wir das dann eben auch nicht nur sagen, sondern dass wir das die anderen auch spüren lassen. Wie ist das bei uns, wenn Menschen reinschneien, die überhaupt nichts mit Glauben am Hut haben? Die kommen nicht aus einer anderen Gemeinde, die kommen nicht aus der Kirche, die gibt es ja selten genug. Aber okay, es gibt's, wenn sie einfach nur mal montags einen Kaffee trinken wollen. Haben sie ja jetzt die Gelegenheit bei uns. Dürfen Sie spüren, dass Sie einfach nur als Menschen bei uns willkommen sind? Dass Sie einfach hier erstmal sein dürfen, ohne dass sofort irgendwelche großen Erwartungen an Sie gestellt werden? Wisst ihr, Barnabas war jemand, der bei all den Fragen, die da waren, immer auch und vor allem den Menschen sah. Und durch ihn durfte Saulus zu den anderen Aposteln und zur Gemeinde hinzufinden. Und durch ihn und durch seine Gabe, und das glaube ich ganz fest, durch seine Gabe konnte etwas geschehen, was die Herren Apostel, der Petrus und der Jakobus und der Johannes und wie sie alle hießen, wahrscheinlich nie hingekriegt hätten. Die hätten wahrscheinlich die völlig falschen Fragen gestellt. Barnabas konnte das. Der hatte hier eine Gabe. Eine Gabe, den Menschen zu sehen und ihm dieses Empfinden zu geben. Du bist hier richtig. Das ist gut. Komm erst mal rein. Komm erst mal rein. Das bringt uns noch zum nächsten Punkt. Wir schauen uns dafür noch mal eine dritte Stelle an, wo Barnabas auftaucht. In der Apostelgeschichte. Ich erzähle uns aber erst noch mal kurz, ja, mach noch mal eins zurück, das sind sie alle nur am Lesen und gucken, hören mir nicht zu. Ich erzähle uns mal kurz, was davor passierte, die weitere Geschichte. Paulus war also jetzt zur Gemeinde in Jerusalem dazugestoßen, allerdings hatte er schon bald danach durch seine, ja, sagen wir mal, sehr forsche Art der Evangelisation sich mit den griechischen Juden überworfen. Wenn so jemand so ein ganz forscher Evangelist ist, nicht wahr? Haben ja ihre Vorzüge, diese Leute, und Paulus hatte ja durchaus auch so seine Vorzüge an verschiedensten Stellen. Aber wir lesen direkt im nächsten Vers, dass er in der Stadt Riesenunruhe machte mit den griechischen Juden, sodass die ihn sogar umbringen wollten. ja, fragt euch mal, was der alles erzählt hat da und mit was für ein Horn der da geblasen hat. Also war schon wieder Stress hoch 10, ne, wo Paulus auftauchte, Stress hoch 10. Die Konsequenz war, dass die Ältesten in der Gemeinde Jerusalem den Paulus für eine Weile zurück in seine Heimatstadt Tarsus schickten. Müssen wir uns mal vorstellen, der war jetzt frisch bekehrt, der war gerade dazugestoßen. Super gelehrter Mann, wo man denken würde, boah, so einen können wir doch gebrauchen in der Gemeinde. Und fängt er an zu lehren und zu reden und überall kochen die Kessel hoch und nur noch Stress in der Gemeinde und vor allen Dingen drumherum, die griechischen Juden wollen ihn umbringen. Die Ältesten der Gemeinde sagen, ey Paulus, weißt du was, das Beste ist, du gehst erstmal nach Tarsus. Bis sich die Sache hier erstmal wieder ein bisschen abgekühlt hat. Ruhig Blut mit die junge Pferde, ne? Ganz ruhig. Und dann heißt es so etwas suffisant, nachdem Paulus weg war, hört es euch mal an, so hatte die Gemeinde nun Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Klingt fast so, Saulus weg, endlich Ruhe. Und wie das dann aber so läuft, wenn erstmal einer weg ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Zeit verging, keiner hatte so richtig Lust, den Paulus wiederzuholen. Und er lebte jetzt schon einige Jahre in Tarsus. Keiner dachte mehr an ihn, keiner, außer Barnabas. Denn von ihm heißt es jetzt wieder, und jetzt darfst du mal einen weitermachen, von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen. In manchen Übersetzungen steht direkt zu suchen. Wo ist denn er geblieben? Untergetaucht, abgetaucht, weg mit Paulus und Saulus. Er sucht ihn. Er traf ihn und nahm ihn mit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr in der Gemeinde. Es ist wieder Barnabas, der sich aufmacht, um den Paulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hat, da bringt er ihn zurück in den Kreis der Gläubigen. Und Barnabas ist es zu verdanken, dass Paulus dann mit ihm zusammen auf die erste Missionsreise geschickt wird. Wieder Barnabas dahinter. Man sieht dann immer nur den Paulus, oh, was er alles bewirkt hat, nicht wahr? Es war Barnabas, der das eingefädelt hat. Und er lässt damit die Liebe Christi ganz echt und ganz praktisch werden. Und er ist damit nicht zuletzt auch für uns ein großes Beispiel in der Liebe, die Barnabas diesem Christenverfolger Saulus entgegenbringt. Wisst ihr, wir können in unserer Gemeinde viel schaffen und arbeiten und Veranstaltungen machen und Kleingruppen gründen und Arbeitskreise und was weiß ich. Es wird uns am Ende wenig nützen, wenn all diese Dinge nicht in Liebe geschehen. Und wenn all diese Dinge nicht in die Liebe einmünden. Paulus hat diese Liebe erleben dürfen und so schreibt er in 1. Korinther 13 diese wundervollen Verse. Er sagt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Die Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Was hatte dieser Mann nicht alles verbrochen und falsch gemacht? Am Ende kann er sagen, die Liebe Jesu hat mir vergeben und hat mir eine neue Chance eröffnet für mein Leben. Und die Liebe des Barnabas hat das praktisch gemacht und hat mich aus der Isolation geholt und mich in die Gemeinde geführt. Die Liebe hatte gesiegt und nicht die Verbrechen des Saulus. Und andererseits, was hatte Paulus im Laufe seines Lebens nicht alles geschafft und geleistet? Er hatte von Gott Gaben bekommen, wie kaum jemand vor ihm oder nach ihm. Er hat von Gott Visionen geschenkt bekommen, Dinge gehört, die nie ein Mensch zuvor gehört hat oder hinterher gehört hat. Er ist umhergereist, er hat Gemeinden gegründet, er hat die Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Was hat dieser Mann nicht alles getan? Am Ende sagt er auch hier, die Liebe Jesu war meine Botschaft. Und die Liebe des Barnabas und anderer hat mich immer wieder korrigiert und geleitet und aufgebaut und mir weitergeholfen. Ohne Liebe wäre alles das, was ich getan habe, nichts wert gewesen. Wir haben so viele Mitarbeiter bei uns in unserer Gemeinde. die so vieles tun, die bei so viel anpacken, die mitmachen. Durch die verschiedensten Dinge, die wir tun, gerade jetzt sind hinten wieder einige, sehr stark im Einsatz. Es ist vieles, was wir tun. Lasst uns Acht darauf haben, dass wir es in Liebe tun. Ich meine dabei nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen dabei. Und ich meine nicht, dass wir nicht diskutieren dürften über diese oder jene Sache, aber lasst uns darauf achten, dass es in Liebe geschieht. Es geht um die Sache Jesu. Sie soll vorangebracht werden. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. Wer weiß schon genau, was aus Paulus geworden wäre, wenn Barnabas sich nicht um ihn gekümmert hätte, ob er jemals zum Kreis der Apostel durchgedrungen wäre. Wäre er jemals als Apostel akzeptiert worden oder hätte es hier vielleicht sogar schon die neue Gemeinde oder die erste Gemeindespaltung gegeben? Das hätte man sich ja gar nicht ausdenken können. Wenn jetzt einige gehen, heißt das nicht, dass sie mit meiner Rede nicht einverstanden sind. Die müssen einfach zum Chorprojekt. Wir wünschen euch alles Gute. Gute Fahrt und gutes Singen miteinander. Wir freuen uns auf das Konzert. Stellt euch das mal vor, schon ganz zu Beginn so eine Gemeindespaltung, wo die einen in diese Richtung gelaufen wären, die anderen in die andere Richtung, das wäre doch furchtbar gewesen. Was wäre gewesen, wenn Paulus der Heidenmissionar nie missioniert hätte? Wo wärst du? Wo wäre ich heute? Was für ein super Vorbild ist diese Randfigur Barnabas? Wie wichtig sind solche Leute, die bereit sind, mal was einzusetzen, ein Risiko einzugehen? Und wie wichtig sind diese Leute, die in der Gemeinde, inmitten von Diskussionen, wenn wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind, den Blick für die Menschen behalten? Wie wichtig sind Leute, die mitdenken und mitarbeiten und all diese Dinge tun? Vor allem all diese Dinge letztlich in Liebe tun. Das ist es, worum es geht.